Guten Tag. Mein Thema heute ist, die Geschichte geht weiter. Es gibt keinen Stillstand, es gibt keine Pause, es geht einfach weiter. Einfach Fortsetzung folgt. Auch heute, ich bin immer noch beim 5. Buch Mose, werde da dran machen, dann, das ist so die Zusammenfassung von einem Mann, der bald sterben wird, dieser Moses, der wird von Gott begraben und er macht noch seine letzten Worte. Sein Leben geht weiter, er geht in einer anderen Dimension, er darf nicht in das gelobte Land gehen, weil er ein paar Böcke geschossen hat, er war ein jähzorniger Mann. Wie auch immer, aber durch Jesus Christus kommt er ins gelobte Land. Wir sehen dann in den Evangelien, mittendrin im gelobten Land auf dem Tabor, dem Berg der Verklärung, ist Moses und Elia dabei und die unterhalten sich über die Dinge, wie wird es ausgehen. Wir betrachten das 5. Buch Mose, das sind die letzten Worte eines Führers in Israel. Moses wird von Gott begraben, damit niemand ihn anbetet oder vergöttert. Du weißt ja, man setzt ein großes Denkmal und er wird eine Pilgerstätte dann und so weiter. Aber Gott wollte nicht, dass man weiß, wo er liegt. Gott hat ihn in seine Obhut genommen. Und die letzten Worte eines Menschen sind wichtig. Das ist das Summa summarum seines Lebens. Es sind die letzten Gedanken, die wir in die Ewigkeit mitnehmen und das, was wir hier zurücklassen. Ich denke oft an so manche große Politiker, Führer und so weiter, was ihre letzten Worte war. Ich denke nur beim Goethe, mehr Licht, mehr Weisheit und was weiß ich, was er da wollte. Obwohl es wahrscheinlich dunkel war, er wollte, dass die Fenster aufgemacht werden. Aber eigentlich seine ganze Philosophie ist mehr Licht. So, die letzten Worte sind wichtig. Das sind die letzten Gedanken, die ein Mensch hier zurücklässt. Und das Alter, das ist die ist die letzte große Übung für das Leben und für die kommende Ewigkeit. Es ist unsere Lebensfrucht und Lebensweisheit, das habe ich geleistet, das habe ich vollbracht, das ist geschehen. Und die Lebensweisheit ist die Ansammlung von Erfahrungen aus den gelernten Lektionen, aus den verschiedenen Situationen. Und dies wiederholt er noch einmal hier im 5. Buch Mose, was sie alles erlebt haben, wie Gott sie durchgeführt hat, wie treu Gott war und wie untreu sie dabei noch waren, noch nebenbei. Moses ist hier mit dem Tod konfrontiert und übergibt sein Amt dem Jungen, was heißt, so jung war er auch nicht, der muss auch schon 70, 80 gewesen sein, dem Josua. Und er gibt ihm dabei noch die letzten Anweisungen, pass auf das, pass auf das, pass auf das, so wie David auch dem Salomo bestimmte Anweisungen gegeben hat, mach das so, was ich nicht erledigt habe, erledige du es. Das Lebensende stellt eine einzigartige Perspektive dar, die Zeit ist sehr knapp. Wenn du über 50 bist, da geht es bergab. Da kannst du es nachrechnen, schon nur noch 10 Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre, 40 Jahre, 50 Jahre und dann war sehr viel. Die Zeit ist knapp, man muss sich beeilen, man muss sich auf das Wesentliche konzentrieren und es geht darum, das Geschehene zu akzeptieren und gleichzeitig zu versuchen, zu wachsen, über sich selbst zu wachsen und die verbleibende Zeit so gut wie möglich nutzen. Die Griechen und auch die Juden und auch die Bibel lehrt uns hier einen Satz, lehre uns zu bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Wir können jeden Augenblick sterben. Und Spurgeon hat einmal gesagt zu den Predigern, als Ratschlag für die Prediger, ihr Prediger, ihr sollt so predigen, als wenn heute eure letzte Predigt wäre, eure letzte Gelegenheit, sagt alles, was ihr sagen wollt und vielleicht habt ihr noch nicht mehr eine Gelegenheit, darüber zu sprechen. Und was ist das Thema unseres Lebens? Lass uns darüber nachdenken. Was ist wichtig? Was sind unsere Prioritäten? Es geht um die Werte in unserem Leben. Ein Blinder kennt nicht die Werte. Er geht nur nach Gefühl, groß, klein oder was ihn auch stört oder was schwer oder was leicht ist. Dem Blinden fehlt der Sinn für die Werte. Und wir sind alle miteinander blind Geborene. Wir lassen uns einfach in den Tag hineintreiben und leben in den Tag hinein, fahren einfach ins Blaue, wie auch immer. In der Schule lernt man viel, sehr viel sogar, manchmal zu viel. Aber man lernt nicht, wie lebt man. Wie lebt man? Also ich bin in der Schule nicht gelehrt worden, richtig, wie lebt man? Gut, mein alter Lehrer, also als ich noch in der Volksschule war, der hat gesagt, also erwarte nicht zu viel, setz deine Erwartungen tief unten. Und wenn es mehr kommt, dann bist du froh und glücklich, kannst dankbar sein. So, wer den Wert einer Sache nicht kennt, wird leichtfertig, gleichgültig, oberflächlich, der kann das nicht richtig genießen, wenn er weiß, das ist doch gar nicht, das ist Massenware. Der Mensch wird geistlich blind geboren, Er ist nicht in der Lage, das Diesseits mit dem Jenseits zu vergleichen. Und genau das macht jetzt Moses hier in seinem fünften Buch. Er stellt das Alte der ersten vier Bücher, die er geschrieben hat oder schreiben ließ, wie auch immer. Und dann das, was jetzt alles, was er erkannt hat, die Weisheit in Ägypten, die Weisheit beim Jethro, seinem Schwiegervater in der Wüste als Schafshirte und was er gelernt hat als Führer des Volkes Gottes. Und er vergleicht das mit der Ewigkeit, mit dem Jenseits. So, wer das Jenseits kennt und das Wichtigste in seinem Leben kennt, der verschwendet seine Energie nicht mehr mit Vergnügen, gibt sich nicht belanglosen Zeugs hin, gibt sich nicht mit Sachen ab, sondern er gibt sich mehr mit Menschen ab. Denn, und mit sich selbst vor allem, denn Jesus sagt, was nützt es, wenn ein Mensch die ganze Welt gewinnt und nimmt Schaden an seiner Seele? Man kann alles verstehen, aber die meisten Leute verstehen sich selbst nicht. Das ist die große Tragödie. Wer bin ich? Wo komme ich her? Was ist der Sinn meines Lebens? Man kann allen möglichen Leuten helfen und so viele Leute sind so hilfsbereit, so humanitär. Sie wollen allen anderen Leuten helfen und vergessen sich selbst zu helfen. Was nützt es, wenn ich anderen predige und selbst verloren gehe? Am Tag des Gerichts werden viele zu ihrer Überraschung feststellen, das Leben habe ich vergeudet, die Jahre verplempert, das ganze Erbe, das ganze Vermögen, was mir mein Vater, mein Gott im Himmel mir mitgegeben hat auf dem Weg, diese Einmaligkeit, die habe ich verschleudert. Ich habe immer wieder angepasst dem und jenem und diesem. Obwohl alle gerettet werden möchten, aber die meisten haben ihr Leben verplempert und kommen dann verlorene Söhne und verlorene Töchter nach Hause. Sie waren mit ihrem Leben hier, wie es lief und ablief, zufrieden. Sie dachten, das reicht mir. Es reicht mir, wenn ich in der Kirche bin. Es reicht mir, wenn ich gesungen und gebetet habe, wenn ich ab und zu mal in der Bibel gelesen habe, wenn ich gelegentlich mal in der Kirche gewesen bin und eine Predigt gehört habe. Doch sie haben die Frucht nicht getragen. Was nützt es, wenn ich irgendwo bin und keine Resultate, keine Ergebnisse vom Leben habe? Frucht, die Gott an meinem Leben sucht. Frucht, für die ich bestimmt bin, dass ich diese Frucht trage und nicht was anderes. Die meisten Leute wollen immer was anderes sein als das, was sie sind. So, diese Menschen, die am Ende des Lebens stehen, ich erlebe es immer wieder, sie waren mit sich selbst zufrieden, lieb und nett, sie waren nur Zuschauer, aber sie haben mit dem empfunden, was Gott ihnen gegeben hat, mit den Talenten nicht gewuchert. Was war das Leben? War das wirklich alles? Sie sind nicht über sich selbst hinausgewachsen, sind immer noch Babys in Christus, was weiß ich, und Babys überhaupt geblieben. Der ältere Bruder war neidisch auf den jüngeren Bruder. Warum? Der Jüngere hat kapiert, um was es geht. Er hat sein Leben gelebt, alles genossen. Ja, überall war er da, wo was los war. Am Schluss hat er zwar nichts gehabt, aber er hat viel Erfahrung gemacht in seinem Leben. Sein Leben war reich. Und dann kommt er nach Hause und der Papa gibt ihm noch das Mastkalb, ein Festkleid, einen Fingerring und so weiter. Und dann regt er sich auf und sagt, Papa, und mir hast du nichts gegeben, nicht einmal ein Göckele. Das hat er nicht gesagt, aber nicht einmal ein Kalb. So, und was sagt der Vater? Was meines ist auch dein. Du hättest dich bedienen sollen. Die meisten Leute haben sich nicht bedient, ihre Vorrechte nicht gebraucht. Der innere Mensch bei diesem älteren Bruder war so schwach, der hat nur gearbeitet, wollte nur treu sein, nur sein, das Gebot des Vaters erfüllen und so weiter. Aber er hat sich selbst nichts gegönnt. Er war zu schwach, aus seinem Leben etwas zu machen, was zu erleben. So viele Menschen gehen über diese Welt und merken nicht, es reicht nicht, wenn ich nur geboren bin oder dass ich nur aufgewachsen bin, in der Schule gewesen bin, was gelernt habe, einen Beruf gelernt habe, zu was gebracht habe. Das reicht nicht aus. Eine andere Tragödie ist, so viele Menschen hören Geisterstimmen, werden von Geistern nachts gequält, in Träumen, in Albträumen, was auch immer ist, machen schreckliche Träume durch, können nachts manchmal nicht schlafen. Warum? Weil Gott redet zu ihnen durch den Traum. Dein Leben hast du vergeudet, verplempert, nur noch geschuftet, gespart, für was, für wen? Wer wird das alles bekommen? Deine Scheune vergrößert, Körner gesammelt, wie der reiche Kornbauer, der hat gesammelt. Und was ist das Leben gewesen? Nuscht. Sie haben ihr Leben nicht verstanden zu leben. Denn der Mensch lebt nicht davon, wenn er viele Güter hat. Er muss wahre Werte haben in seinem Leben. Diese Menschen sind, die so Albträume haben, sie sind im Streit mit sich selbst, sie sind innerlich zerrissen, sie haben das Wollen, Aber das Vollbringen, das Tun fehlt ihnen. Ihr Körper schreit um Hilfe. Das ist nicht der Teufel, der da an der Decke was rummalt oder am Fenster klopft oder was auch immer ist. Oder die Dämonen. Das ist die Seele, die schreit und brüllt. Und was habe ich? Was bekomme ich? Und ich bekomme nichts. Ja, die Geister, dein Geist, das ist nicht der Teufel, das ist nicht das Böse, das ist dein Geist, schreit um Hilfe. Und was hast du mir, lieber Körper, gegeben, lieber Geist, geschafft? Jesus, Gott zuerst, sollten wir unser Leben teilen und ihm geben, sonst bleiben wir gespalten, persönlichkeitsgespalten, zerrissen. Das Wollen habe ich wohl, aber das Vollbringen fehlt mir. So viele Menschen, die nur für diese Welt leben, gehorchen nur noch den Prinzipien dieser Weltzeit, des Weltgeistes, des Materialismus, das, was die Welt präsentiert, die Werbung und so weiter, wird uns alles angeboten, das kannst du haben, das kannst du haben. Aber wenn du soweit bist, merkst du, das ist nur Stroh. Es gibt eine höhere Ebene des Lebens und die kann jeder erreichen. Du kannst zum inneren Frieden kommen, dann siehst du keine Gespenster, keine Dämonen und keine Geister im Traum, im Geist oder wo auch immer oder im Hellwachzustand. Man muss eine Entscheidung treffen. Das Reich Gottes zuerst. Das Reich Gottes zuerst. Und dann wird euch alles andere zufallen, was die Seele verlangt, wonach sich die Seele sehnt. Für uns muss die Geschichte weitergehen. Wie geht es, wenn wir von dieser Erde gehen? Ich lasse alles zurück. Nichts nehme ich mit. Das letzte Hemd, sagen die Chinesen, hat keine Taschen. Aber die Geschichte geht weiter. Ich gehe weiter. Meinen Pilgerlauf und meine Wanderung hin zu Gott. Und was hast du in das Reich Gottes investiert? Das ist eine große Frage. Was hast du in das Reich Gottes investiert? Finanziell, körperlich, geistig? Wie viel Zeit hast du dir für Gott genommen? Nur als Frage. Wenn du sollst nicht nur den Zehnten von deinem Geld geben, sondern du sollst Gott auch den Zehnten von deiner Zeit geben. Weißt du, wie viel das ist? 24 Stunden am Tag, geteilt durch 10. Dieser Zehntel gehört Gott. Das ist schon eine ganze Menge. Wenn jeder Mensch das tun würde, den Zehntel des Tages Gott geben, dann würde Schätze sammeln, würde was finden, was entdecken. Was hast du in deinem Leben wirklich Gott gegeben? Das ist die große Frage. Denn das bleibt, alles andere vergeht. Das, was wir in die himmlische Bank investiert haben, welche Opfer hast du für die Ewigkeit gebracht? Ich denke nur an die Witwe mit den Schärflein. Die Reichen haben viel gegeben, aber diese Witwe hat nur ein Schärflein gegeben, dreimal umgedreht und viermal angeguckt und dann gesagt, Gott, davon könnte ich noch was zu essen kaufen, könnte ich noch eine Woche überleben. Aber nein, Herr, mir bist du wichtiger als mein Überleben. Welche Opfer hast du für die Ewigkeit gebracht? Was hast du auf der himmlischen Bank investiert? Denn von nichts kommt nichts. Wenn du auf dem himmlischen Konto was haben willst, dann musst du zuerst mal einzahlen. Das gilt auch hier. Bei deiner Sparkasse, bei deiner Bank, da musst du einzahlen und dann kannst du erst was abheben. Das gilt für die Ewigkeit. Auch, was hast du hier im Leben für Gott verzichtet? Das Leben geht weiter. Da wird alles notiert. Im Himmel wird ein Buch der Erinnerung geführt. Nicht nur der Rechtschaffenen, sondern auch ein Buch der Erinnerung. Gott erinnert sich, auf was hast du für mich, für Gott also verzichtet? Was hast du für Gott verlassen? Ja, in der Bibel heißt es, du sollst ja, dies und jenes verlassen, auf dies und jenes verzichten. Was hast du um Jesu Willen aufgegeben? Ich denke nur an die Fischersleute, die haben Vater aufgegeben, die haben die Netze aufgegeben, die haben die Genossenschaft aufgegeben und die sind Jesus nachgefolgt, ohne zu wissen, wie geht es jetzt morgen weiter. Die Sache geht weiter, aber wir wissen nicht, wie es weitergeht, denn bei Gott gibt es Überraschungen. Was hast du hier im Leben um Jesu Willen dir gefallen lassen? Hohn und Spott, Verachtung, Verlassenheit, Einsamkeit. Was hast du hier auf dieser Erde um Jesu Willen erduldet, erlitten, aufgegeben oder geopfert? Das alles wird notiert in der himmlischen Buchführung. Hast du den inneren Frieden darüber? Ich habe alles recht getan, ich habe wohl getan. Moses muss das Volk ziehen lassen. Kein leichter Schritt. Ihr geht über den Jordan. Ich muss jetzt hier bleiben, auf dieser Seite in der Wüste. Hier wird mich Gott irgendwo beerdigen und zu sich nehmen, wie auch immer. Es war kein leichter Schritt, einfach loszulassen, das Leben loszulassen, zu verzichten, nicht rein zu dürfen, für das er gelebt hat, 80 oder 120 Jahre dafür gelebt hat. Wir müssen lernen, annehmen und wir müssen lernen, aufgeben. Beides gehört dazu. Das ist das Wesentliche im Leben. Und das will uns das fünfte Buch Moses lehren. Offen sein für Gottes Regulierungen. Du kannst nicht rein, lieber Moses. Ich habe dich lieb, du bist mein Kind. Aber du kommst nicht rein, aus welchen Gründen auch immer. Er hadert nicht mit Gott. Er erlaubt es, dass Gott ihn hier behält. Diesseits von Jordan, dass er nicht rein kann. Dann, wenn Gott es so will, dann sagt dieser Moses, ja, dein Wille geschehe. Es ist hart, sich dem Willen Gottes zu fügen. Herr, was ist dein Wille? Lass mich deinen Willen erfahren. Das ist Blödsinn. Wenn du den Willen Gottes erfährst, dann brichst du vielleicht zusammen. Das Leben verändert sich ständig. Ist ständig im Wechsel, Veränderung, so wie das Wetter. Wir müssen den Veränderungen zustimmen. Dein Wille geschehe. Wir müssen lernen, mit Veränderungen zu leben. Jeden Tag neu aufstehen. Dies ist der Tag, den du gemacht hast. Gott macht die Tage, bestimmt den Rhythmus des Tages, bestimmt den Ablauf des Tages. Und ich muss mich damit abfinden, dass es so kommt. Es begab sich. Wir müssen für die göttlichen Begebenheiten bereit sein. Viele können nicht aktiv abgeben, wie Moses hier. Ja, bitteschön. Loslassen, aktiv loslassen, nicht nur passiv. Passiv wird dir genommen, dass du dir bitter weh. Aber wenn du aktiv was abgibst, das macht dir gar keinen weh. Da sagst du, oh, ich bin froh, dass ich weg habe, die Sache. Viele können nicht aktiv abgeben, ihnen muss aus der Hand geraubt, genommen werden. Wenn wir das Ziel erreichen wollen, müssen wir uns nicht vergrößern, sondern, halte ich fest, verkleinern. Wenn du das Ziel erreichen möchtest, durch die enge Pforte rein möchtest, da kommst nicht durch, wenn du noch dies mitnimmst und jenes mitnimmst und das andere noch mitnimmst, bepackt, die ganze Weltgeschichte, die ganze deine Geschichte, deine Gebundenheit, was du dich so an dein Leben gebunden hast. Wir müssen alles loslassen. Wir kommen nur ganz nackt durch. Wir sind nackt in diese Welt gekommen, Leute, und wir müssen nackt auch diese Welt verlassen. Da müssen dir auch deine Leichenkleider, nützen dir auch gar nichts. Die Pforte ist eng. Wer sie nicht verkleinert, kommt nicht durch, der bleibt irgendwo stecken, das Leben wird kompliziert und deshalb ist das Leben so für viele Menschen kompliziert und so umständlich. Sie werden mit dem Leben nicht fertig, weil sie nicht loslassen, nicht rechtzeitig loslassen. Ist es schlimm, wenn man im Alter nachher alles loslassen muss, das raus, das raus, das raus, das raus, dann von einer Fünfzimmerwohnung auf ein Zimmerchen sich verkleinern und das Zimmerchen womöglich auch noch mit jemandem teilen? Der kann kein Schicksal mehr akzeptieren, alles ist so schwer. Die Situation ist unausstehlich. Verstehst, wenn dann plötzlich einem alles weggenommen wird. Ich habe in Stuttgart, als ich junger Pastor war, ganz am Anfang einer meiner Amtshandlungen war, da war eine Schwester in der Gemeinde, die war sehr alt. Und ich habe gesagt, Schwester, du kannst nicht mehr das ganze Haus, ja ein ganzes Reihenhaus bewohnt, das kannst du nicht mehr wirtschaften, du kannst nicht das Haus nicht mehr verwalten. Du kannst dich selbst nicht mal richtig pflegen und dich behandeln. Und habe ich gesagt, ich bringe dich ins Heim. Und sie war einverstanden in ein Heim von der Gemeinde damals. Wollte ich sie hinbringen. Ich habe ein paar Kisten gestellt. Habe gesagt, pack's ein, was du mitnehmen willst und so weiter. Und ich werde dann mit dem Bus kommen und dich dann ins Heim fahren. Dann komme ich an dem Tag, auf dem besagten Tag, und die Schwester hat noch gar nichts getan, die heult. Dann sagt er, ich möchte alles am liebsten alles mitnehmen. Aber der hat nichts gepackt. Das könnte ich haben und das möchte ich noch haben. Und dann haben wir beide schnell gepackt. Das Nötigste, was man zum Leben braucht, für Altersheim, für ein Zimmerchen. Und das war schwer. Ich habe gesagt, jetzt guck mal nochmal das Haus an. Hier hast du gelebt, den ganzen Krieg überlebt, sogar in Fellbach, in Stuttgart-Fellbach. So, was kannst du mitnehmen, wenn du in die Ewigkeit gehst? Das reicht jetzt schon, wenn du ins Altersheim gehst. Ja, und dann kommt die Krankheit. Und die Krankheit nimmt uns so vieles weg. Kann nicht mehr springen, kann nicht mehr Treppen steigen, kann nicht mehr laufen, kann nicht mehr alles essen. Ja, was auch immer ist. Denn Krankheit dient zu unserer Gesundung, Geschwister. Das wollen die meisten nicht verstehen. Denn die Gesunden brauchen den Arzt nicht, nur die Kranken. Gott dient uns, wenn wir krank sind. Also zum Heilwerden ist die Krankheit da, nicht zum irgendwelche Unterhaltung oder Plagerei. Das Leben geht weiter, auch wenn sich der Körper verändert. Wenn der Körper nicht mehr mitmacht oder vieles nicht mehr mit kann, die Mühle malt nicht mehr, Die Fenster sind dunkel, die Sonne geht nicht mehr auf, so steht es in der Prediger, hier, wie das Leben beschrieben wird. Der Mandelbaum blüht oder geht aus, die Blätter, was weiß ich, was da passiert. Vieles funktioniert nicht mehr. Aktives Abgeben ist ein Bewältigungsvorgang. So, das Leben geht weiter. Auch wenn du Christ wirst. Was glaubst du, wenn du als Christ, dann musst du so viel loslassen. Die ganze Weltlust, das ganze Vergnügen, alles, was du in der Welt gekannt hast, deine ganzen Freunde, Bekannten, da musst du alle sämtliche Brücken abbrechen zu der Welt. Das ist Bewältigungsvorgang. Wer das nicht lernt, wer nicht allem absagt, was er hat, sagt Jesus, der kann nicht mein Jünger sein. Wie passiert so ein Bewältigungsvorgang? Danke Gott, dass du das gehabt hast. Du hast die Jugend genossen, du hast das Mittelalter genossen, du hast die Ehe genossen, du hast die Einsamkeit genossen, du hast alles genossen. Danke Gott dafür. Gott für alles danken und dann nach vorne schauen. Ist so wichtig, das haben die meisten Leute nicht gelernt, auch Christen nicht. Danke Gott, dass du die Welt genossen hast wie der verlorene Sohn, dass du alles verplempern durftest, dass der Vater dir so viel Geld gegeben hat, dass du es verleben konntest und jetzt sitzt du da und jetzt wartest auf die Gnade und Güte des Vaters. Wie geht's jetzt weiter? Eine Vision für sein Leben zu haben, das ist noch nicht alles. Gestern am Sonntag sprach ich über die Vision, lebe mit Vision. Eine Vision ist nicht alles, Brüder und Schwestern. Das ist nur der Übergang. Die Vision ist nur im geistigen Bereich, ich sehe, das könnte ich haben, das könnte sein, das wird auch sein. Aber wie komme ich da dorthin? Den Jordan, ich muss über den Jordan gehen, um in das gelobte Land zu kommen. Und das alles gehört zu der Wandlung, zum Umbruch. Und ich weiß, bald gibt es einen Wechsel, bald gibt es eine Veränderung. Josua übernimmt jetzt die Führung im Volk hier. Für uns als Bild hier, Jesus übernimmt jetzt die Führung über den Jordan in das gelobte Land. Er führt von Schlacht zu Schlacht, vom Sieg zu Sieg, vom Triumph zu Triumph. Er übernimmt die Führung jetzt nicht mehr der Moses, nicht mehr das Gesetz, nicht mehr die Regeln und die Verordnungen. Josua, Jesus übernimmt die Führung. Und Moses letzte Worte waren, jetzt muss das Leben ohne mich weitergehen, Brüder. Ohne mich. Und das ist, was Gott erreichen möchte, dass wir ohne ein Buch, ohne eine Kirche, ohne eine Organisation und ohne was einfach mit Gott weiterleben. Dass wir weitermachen. Jetzt muss ich auf meine eigenen Füße stehen. Jetzt beginnt der Ernst des Lebens. Jetzt ist es nicht mehr so, wie früher war. Und Mose hat klipp und klar gesagt, wenn ihr in das gelobte Land kommt, das ist total anders. Da gibt es Bäche, Berge, Hügel, Täler. Es ist nicht nur Nildelta, das Land Gosen, da wo ihr bisher gewohnt habt, Flachland. Jetzt gibt es andere Situationen. Und jetzt beginnt der Ernst des Lebens. Früher war es einmal, verstehst du, so fängt jedes Märchen an. Hier hören die ganzen Märchen, auch in der Wüstengeschichte, was da passierte. Manna fiel vom Himmel, Wachtel kamen, Wasser war da alles und so weiter. Die Wolkensäule war da. Das ganze Märchen hört auf. Viele Christen stellen sich vor, die Märchen, die halten sich an den biblischen Märchen. Ach, der Heiland ist da, der macht alles, still die Stürme. Nein, jetzt musst du die Stürme stillen. Jetzt musst du die Fische fangen. Jetzt musst du dich an das Gebot des Herrn halten. Jetzt müssen wir das Märchen zu Ende schreiben. Oder weitermachen wie die Ägypter. Wir wollen wieder zurück, unseren Hering, unseren Knoblauch. Jetzt müssen sie in neue Situationen selbst die Dinge regeln, selbst die Dinge in die Hand nehmen, selbst kämpfen, selbst sich bewähren. Und unser Leben ist auf Bewährung angelegt. Jetzt muss ich mich bewähren. Das Leben hört auf in der Wüste. Das war wie Schlaraffenland. Ach, wunderbar. Es ist Herrlichkeit, mit ihm zu gehen. Und jetzt ist nicht mehr die Herrlichkeit. Und doch. Jetzt müssen sie selbst für ihren Lebensunterhalt sorgen. Jetzt müssen sie selbst anpflanzen. Im gelobten Land fiel kein Manna. Auch wenn es hieß, wo Milch und Honig floss. Ich habe keine Milch gesehen und keinen Honig von diesem gelobten Land gesehen. Das nur, die Wüste muss bearbeitet werden, das Land muss bearbeitet werden. Keine Wolkensäule, kein außerirdischer Schutz vom Himmel. Jetzt müssen sie selbst auf sich aufpassen. Jetzt müssen sie selbst mit Gott reden. Jetzt müssen sie selbst Opfer bringen. Du hast dein Schicksal in der Hand. Jetzt kannst du wachsen. Jetzt bist du im gelobten Land. In dem Augenblick, wo du Christ wirst, hast du dein Schicksal in deine Hand genommen. Du sagst, wie bitte? Ihr habt doch Lebensübergabe gemacht. Ja, Gott hat dein Leben angenommen und dir wieder zurückgegeben. Das ist, wie der liebe Gott macht und sagt, ja, ich habe dein Leben angenommen, ich bin mit dir, ich werde dich begleiten, ich werde dich beschützen, ich werde mit dir sein, ich werde dich segnen, aber leben musst du selbst. Kämpfen musst du selbst. Und so weiter. Jetzt kannst du weiter wachsen oder alles unterdrücken. Und die Bibel sagt, was der Mensch sieht, das wird er ernten. Das ist ganz groß im 5. Buch Mose. Was der Mensch sieht, das wird er ernten. Sehe Liebe und du wirst Liebe ernten. Sehe Frieden und du wirst Frieden ernten. Sehe Freundlichkeit und du wirst Freundlichkeit ernten. Sehe Vertrauen und du wirst Vertrauen ernten. Du kriegst nichts, erwarte nichts vom lieben Gott, er gibt dir gar nichts. Nicht mal im Pfifferling gibt er dir. Du musst zuerst das A sagen und Gott sagt B, C, D, E, F, G. Er macht die Sache weiter, er setzt es fort, aber du musst den Anfang machen. Du wirst dich freuen, auch wenn es nicht so lachen ist. Sehe Freundlichkeit und du wirst Freundlichkeit ernten. Begegne den Leuten mies, abweisen, abstoßen und du wirst auch das Gleiche erleben. Sehe Traurigkeit und du wirst Traurigkeit ernten. Sehe Kritik und du wirst Kritik ernten. Sehe Güte und du wirst Güte ernten. Was der Mensch sieht, das ist im 5. Buch Mose verankert und verewigt. Das wird der Mensch ernten. Die Barmherzigkeit. In der Seligpreisung, Jesus macht die Fortsetzung hier vom 5. Buch Mose. Selig sind die Barmherzigkeit, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Du wirst keine Barmherzigkeit bekommen von niemand. Auch nicht vom lieben Gott, wenn du selbst nicht die Barmherzigkeit gesät hast. Du erntest nur das, was du siehst. Ist hart, was ich sage, aber ich möchte, so wie Moses Achilles reden, oder Tacheles reden, und ich möchte die Wahrheit sagen. Sehe Härte und du wirst Härte ernten. Sehe Sanftmut und du wirst Sanftmut ernten. Sehe Vergebung und du wirst Vergebung ernten. Vergib unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Oder, wenn du nicht vergibst, brauchst du auch nicht erwarten, dass der liebe Gott dir was vergibt. Ja, so ist es. Sehe Verständnis und du wirst Verständnis ernten. Sehe Geld und du wirst Geld ernten. Bring den Zehnten in mein Kornhaus, hat Gott gesagt. Sehe Sympathie und du wirst Sympathie ernten. Sehe Streit und du wirst Streit ernten. Das ist ein Gesetz. Sehe Kartoffeln und du wirst Kartoffeln ernten und nichts anderes. Sehe Sturheit und du wirst Sturheit ernten. Jetzt sind wir selbst für unser Leben verantwortlich. Du musst in diesem Land sehen und ernten. Das ist das gelobte Land, auch als Wiedergeborener. Wir sind verantwortlich für das, was jetzt wir auf unser Leben in unserem Leben bekommen. Wir bekommen nur das zurück, was wir gegeben haben, was wir losgelassen haben, in die Erde legen und sterben lassen. Gott lässt mit sich keinen Spott treiben, heißt es in der Bibel. Weißt du, so viele Christen spotten Gott. Na, ich lästere doch Gott nicht. Ja, die meisten Christen treiben Spott mit Gott. Gott lässt sich nicht spotten, denn nur, und auch gleich in diesem Zusammenhang steht, denn was der Mensch sieht, das wird er ernten. Du wirst von dem lieben Gott, so lieb er wie ist, wirst nichts bekommen, wenn du nichts gesät hast. Treib keinen Spott mit Gott. Gott ist nicht zum Lästern da. Wer Gott spottet, der wird Gericht bekommen, wird gerichtet. Und Gott, wer ist Gott und wo ist Gott? Soll ich dir sagen, wo der Gott ist? Schau mich an, schau dich an, geh vom Spiegel im Bad und schau dich an. Gott, das bist du. Oh, Bruder, Schwester, erschrick nicht. Dein Körper lässt sich nicht spotten. In aller Liebe. Das ist Gott. Dein Körper, die Spitze des Eisberges. 2/3 ist noch verborgen, Seele und Geist. Aber der Körper ist die Spitze des Eisberges. Dein Körper lässt sich keinen Spott treiben. Deine Glieder lassen keinen Spott mit sich treiben. Missbrauche sie und du wirst merken, die boykottieren, die blockieren dich. Deine Organe, deine Gesundheit lässt sich keinen Spott treiben. Deine Natur, dein Wesen, deine Art lässt sich keinen Spott treiben. Deine Wirklichkeit, lebe über deine Verhältnisse und du wirst merken, was mit deinem Leben passiert ist. Mit der Spitze des Eisberges, das ist Gott. Die meisten Menschen denken, sie haben Gott gesehen. Ja, das bist du. Das bist du. Gott hat dich geschaffen als sein Ebenbild. Und du repräsentierst Gott. Und wenn du ja nicht das machst, was Gott gesagt hat, sehe und ernte. Ja, die Elemente lassen sich keinen Spott mit sich treiben. Probiere gegen das Wasser zu kämpfen, was wir jetzt haben. Wir haben halb Deutschland ist bald unter Wasser. Ja, oder die Sonne, die Hitze, das Klima lässt sich keinen Spott treiben. Du kannst das Klima nicht bändigen, was unsere Klimaaposteln wollen. Er schießt mit allen möglichen Tricks. Das Geld lässt sich keinen Spott treiben. Lebe über deine Verhältnisse und du wirst merken, plötzlich bist du in rote Zahlen, irgendwo ganz tief im Keller. Deine Kräfte lassen mit sich keinen Spott treiben. Ja, so viele Menschen missbrauchen ihre Kräfte, leben über ihr Verhältnis, denken, ich bin Antilope und dabei sind sie nur Schnecken, die gerade krabbeln können. Ja, die Umstände lassen keinen Spott treiben. Die Situation, in der du lebst, da lebst du drin, da bist du drin und da mach was draus, so steht es in der Bibel. Das Gute oder das Schlechte, beides lassen sich keinen Spott treiben. Wir ernten immer nur das, was wir sehen. Das ist hier im 5. Buch Mose ganz groß repräsentiert, besonders im Kapitel 28. Wir ernten das, was wir sagen, schon allein das. Dein Leben ist immer Saat und Ernte, ob es glaubst oder nicht. Es nicht beten und singen. Tut mir leid, dass ich das sagen muss. Es ist auch nicht in der Kirche gehen, sondern es sehen, nur sehen. Es reicht nicht aus, nur guten Samen auszusehen. Der gute Samen braucht auch einen guten Boden, sauberen Boden, gesunden Boden. Auch das gehört dazu. Auch das wird vielen nicht gesagt. Erst wenn du Gott erkennst, dich mit ihm verbindest, ihn mit ins Boot hineinnimmst, geht dein Leben richtig weiter. Da geht es jetzt richtig los, beginnt das Abenteuer des Lebens. Dein Leben geht weiter. Bist du vollendet und vollbracht? Hast du, was Gott in deinem Leben gelegt hat? Bist du fertig? Du hast wohlgetan, mein Knecht, heißt es einmal in der Bibel. Dein Leben geht weiter. Denk drüber nach. Auch wenn du abgelehnt wirst, auch wenn du verachtet wirst, auch wenn du nicht verstanden wirst, auch wenn man dir Vorwürfe macht, auch wenn du Fehler machst, dein Leben geht weiter. Ob du schläfst oder rennst, spielt keine Rolle. Es geht immer weiter. Dein Leben geht weiter, wenn man dich sitzen lässt. Dein Leben geht weiter, auch wenn du für alles als Sündenbock behandelt wirst, als Verbrecher oder was weiß ich auch noch. Auch, ich denke in der Bibel, an so viele Menschen, da war die Hagar und der Ismael, die wurden in die Wüste geschickt. Ihr Leben ging weiter, weil Gott mit ihnen war. Ismael ist ein großes Volk geworden und Gott hat den Ismael mächtig gesegnet, mächtiger wie Israel. In aller Liebe. Auch wenn man dich missbraucht, gib dich nicht auf, dein Leben geht weiter. Dein Leben ist unzerstörbar. Unzerstörbar. Alles, was von Gott ist, das ist ewig, unvergänglich und kann zu nichts zerfallen. Ich musste dafür so einen Freimaurer mal eine Beerdigung hier im Waldfriedhof in Seelendorf halten. Und da merkt der Sohn am Schluss, Tag davor, dass ich Pastor bin. Und er sagt, um Himmels Willen, mein Vater wollte keinen Pfaffen am Grab haben. Aber jetzt sind sie da. Ich habe gesagt, brauchen Sie keine Angst haben. Ich werde nichts Negatives sagen. Zumindest nicht das, was Ihr Vater nicht möchte, dass gesagt wird oder gesagt werden soll. Und dann habe ich gepredigt oder die Rede gehalten am Grab von diesem Freidenker. Und dann habe ich Goethe zitiert und an Goethe glauben auch die Freidenker und die Freimaurer. Und dann habe ich einfach gesagt, Goethe hat sehr weise gesagt, meine Tage können nicht in Äonen, also in Ewigkeiten untergehen. Am Schluss kommt der Sohn zu mir, sagt, Sie haben gut gemacht, aber sagen Sie mal, wo ist jetzt mein Vater? Wo ist er jetzt? Ich habe gesagt, das steht nicht mehr zu urteilen. Seine Tage, das Leben geht weiter. Unser Leben ist wie H2O, das Wasser. Es fällt vom Himmel, steigt zum Himmel auf, macht verschiedene Verwandlungsphasen durch. Mal als Dampf, mal als Schneeflocke, mal als Regentropfen, manchmal als Träne, manchmal als Wasser. Ja, verschiedene Verwandlungsphasen. Und so ist unser Leben. Unser Leben ist wie das Wasser. Unser Leben kommt auch aus dem Wasser. So, alles, was von Gott gemacht ist, ist unvergänglich. Der Mensch ist immer das, was er immer war. Es macht nur verschiedene Verwandlungsstufen durch. Jetzt mache ich diese Verwandlungsstufe durch. Als Mann und Prediger und Diener Gott, so gut ich kann. Einen Menschen kann man nicht einfach beseitigen. Und ein Mensch verschwindet auch in nichts. Meine Tage können nicht in Äonen, in Ewigkeiten untergehen. Das Leben geht weiter, ob du was tust oder nicht tust, ob es einem passt oder nicht passt. Oder was tust oder nicht tust, das Leben geht weiter. Du kannst dein Leben zu deinem Vorteil verwandeln oder beeinflussen oder zu deinem Nachteil. Jeder hat es in der Hand. Was du siehst, das wirst du ernten. Niemand muss das Leben wie es ist, akzeptieren. Hör mir zu, wie du geboren bist. Du kannst deine Eltern nicht aussuchen, du kannst deinen Stamm nicht, deine Rasse nicht aussuchen, deine Hautfarbe kannst nicht aussuchen, das kannst nicht, das bist jetzt geboren. Aber jetzt mach aus deiner Situation das Beste. Und die Bibel sagt, du sollst nicht der Schwanz sein, ganz besonders im 5. Buch Mose, sondern Gott sagt hier, du sollst der Kopf sein, mit Hörner sogar noch womöglich. Setz dich durch. Jetzt musst du etwas tun, jetzt bist du dran. Dein Leben geht weiter, du musst nur das Ding akzeptieren, das bin ich jetzt, tut mir leid. Das Schicksal mischt die Karten und wir sind die Geschichte spielen. Das Schicksal mischt die Karten. Ängste sind die häufigste psychische Störung bei den Menschen. Wer sie nicht im Griff hat, der lebt sein Leben nicht, der kann das Leben gar nicht genießen. Psalm 23 heißt, und ich fürchte kein Unglück. Ich fürchte kein Unglück. Unglücke gibt es genug in meinem und deinem und unserem Leben. Jeden Tag gibt es eine schreckliche Unglücksmeldung. Jeden Tag. Mit Gott verkraftet man die Unglücke. Wer Gott auf seine Seite hat, der steht wieder auf. Der wird niedergeschmettert, aber der richtet sich wieder auf. Er rafft sich auf. Und wie oft müssen wir uns aufraffen? Der lebt weiter, trotz den Unglücke, trotz den Schwierigkeiten, trotz der Krankheit. Die Krankheit ist nichts anderes als die Sprache Gottes. Bruder, man tut es. Ja, ich dachte, das vergeht. Nein, wenn du auf die Stimme Gottes hörst, was der Körper dir zu sagen hat, dann wirst du gesund, heil, vernünftig und nüchtern. Du hast dein Schicksal in deiner Hand, ob du es glaubst oder nicht. Muss mir nicht glauben, aber du wirst es merken, spätestens wenn du dann in der Ewigkeit stehst. Es liegt an dir, ob du dich an Gott festhältst oder zwingst Gott irgendwas auf. Ich möchte das haben und ich möchte das haben und so weiter. Nein, du solltest wissen, sein Wille geschieht in unserem Leben. Jeder wird ernten, was er gesät hat. So einfach, so simpel. Wir betrachten hier, wie die Kinder Israel am Rand des gelobten Landes stehen, sich lagern. Moses erklärt ihnen, wie es weitergeht und erklärt ihnen, worauf sie aufpassen müssen, ganz besonders. Nicht nur auf die 10 Gebote. Die 10 Gebote werden gar nicht groß erwähnt. Sondern Moses zählt alles, was noch so wichtig ist, legt die 10 Gebote aus, praktisch wird ausgelegt, wie man miteinander umgeht, die sozialen Belange, die werden jetzt erwähnt, ganz besonders im 5. Buch Mose, worauf sie im Leben besonders zu achten hätten. Ihnen geht es so, wie sie mit anderen Menschen umgehen, so wie du andere Menschen behandelst, so wirst du auch behandelt. Moses erinnert die Israeliten an ihre Pflichten, im neuen Land. Glaub doch nicht, wenn du in den Himmel kommst, ins gelobte Land kommst, ins Reich Gottes kommst, wiedergeboren wirst zu einer lebendigen Hoffnung, dass du im Schlaraffenland bist, dass du alles dir leisten und machen kannst. Ihm selbst ist es verwehrt worden, das Land zu betreten. Und jetzt muss der Josua weitermachen und Josua muss wissen, worauf es wirklich ankommt. Habt Acht auf euch selbst, passt auf, wie du reagierst. Josua wird hier als Nachfolger bestätigt von Gott und auch von Moses. Moses gibt ihm das ab. Das Volk war schon ziemlich weit den Weg mit Gott gegangen und viel abgewichen vom Herrn. Darum war Gott auch so streng zu den Israeliten. Was sagt Gott hier in 5. Mose 9? Ihr seid ein halsstarriges Volk, unbelehrbar, eigensinnig, aufmüpfig. Mit euch kann man nichts anfangen. Das denkt Gott über das, sein heiliges Volk, das Volk Israel. Sie waren wie Nachbarvölker kein gutes Beispiel, keine gute Reklame für den lieben Gott. Wenn ich so die Christen anschaue, weißt du, die sind am Sonntag schön, aber am Werktag, da sind sie hässlich, da dienen sie dem Teufel. Entschuldigung, wenn ich so denke. Am Sonntag kann man ein schöner Christ sein, wenn einer nicht auf die Hühneraugen tritt, wenn du nicht Mobbing erlebst, wenn du nicht dies und jenes erlebst. Aber Gott möchte, dass wir auch am Donnerstag, wo es kracht und blitzt, dass wir da Kinder Gottes sind. Sie waren nichts Besonderes, geistlich auf jeden Fall nicht gesonnen. Sie waren schlimmer noch sogar als die Heidenvölker. Sogar Paulus schreibt, von den Heiden hört man das nicht, was man von euch alles hört in Korinth, was da los ist mit Blutschande und Verbrechen. Möchtest du hören, was Gott über dich denkt? Du, ich möchte lieber nicht. Bin ehrlich, ich, weißt du, wenn Gott das sagt, was er über mich denkt, dann weiß ich, ich bin noch so weit weg vom Reich Gottes. So lieb wie er ist, ist Gott ein Liebe. Aber was denkt Gott? Und 5. Mose 5, Vers 29, da, sie sagten zu Mose, wir können mit Gott nicht reden, wir wollen mit Gott nicht groß zu tun haben, wir haben Angst vor Gott. Stell dir mal vor, Volk Gottes hat Angst vor Gott, dass er ihnen die Wahrheit sagt. Tritt du hinzu, Moses, und höre alles, was der Herr, unser Gott, sagt, und sage es uns als Dolmetscher, als Pastor, als Übersetzer. Alles, was der Herr, unser Gott, mit dir reden wird, das wollen wir hören und tun. Glaubst du nur. Als aber der Herr eure Worte hörte, die ihr mit mir redeten, sagt Moses hier dem Volk Gottes, da sprach er zu mir, ich habe gehört die Worte dieses Volkes, die sie mit dir geredet haben. Es ist alles gut, was sie geredet haben. Weißt du, wir wollen nicht die direkte persönliche Ansprache Gottes haben. So viele Christen haben Angst, Schiss vor dem lebendigen Gott. Wenn Gott reden würde, wenn Gott in der Versammlung sich offenbaren würde, ich bin in eine Pfingstversammlung, 100%ige Pfingstversammlung hineingekommen, da gab es eine Prophetie, dieser Prophet ging auf und ab, war jeder, so spricht der Herr, und da haben die Christen gezittert, haben gesagt, hoffentlich sagt er nichts zu mir, der Prophet. Verstehst du? Denn die Propheten sehen oft, was die Gedanken, die sehen oft, was der Mensch empfindet. Bitte nicht für mich, geh an den anderen vorbei, zu den anderen. Weißt du, wir möchten, dass Gott zu den anderen spricht, aber Gott möchte zu uns sprechen, nur nebenbei. Ist es okay, sagt Gott, was sie geredet haben. Ach, dass sie ein solches Herz hätten, mich zu fürchten und zu halten, alle meine Gebote ihr Leben lang, auf dass ich ihnen und ihren Kindern meine Güte zeige und ihnen wohlgehe. Geh hin und sage ihnen, geht heim in eure Zelte. Das ist was das Volk Gottes hören bekommt hier in 5. Buch Mose. Geht heim in eure Zelte und lebt es aus, was ihr bis jetzt gehört habt. Der Gottesdienst zu Hause wird weitergelebt, wird weitergefeiert. Nicht in der Gemeinde. In der Gemeinde, da wirst du nur aufgetankt, das ist die Tankstelle. Da wirst du inspiriert, da wirst du motiviert. Da wird geguckt, ob du gewachsen bist oder nicht. Da wird gemessen, ob du größer oder kleiner geworden bist. Da gibt das schöne Buch Vater und Sohn. Da hat der Vater jedes Mal, wenn der Junge Geburtstag hatte, im Baum Nagel reingeschlagen. So groß ist er jetzt. Und so, und dann nächstes Jahr steht er wieder vor dem Baum und will gemessen werden, wie groß er ist. Und der Nagel steckt noch drin. Dann sagt Papa, ich schrumpfe. Verstehst du? Der Baum ist gewachsen und er ist noch nicht so groß geworden wie der Baum. Der Baum ist schneller gewachsen. So, wir wachsen. Wir werden gesehen, gemessen. Jesus will in das Haus eines Zachäus einkehren, und als er dort reinkommt, er sagt nicht viel. Weißt du, wenn Jesus gegenwärtig ist, dann muss er nicht viel sagen. Das geht von selbst, automatisch. Und so weiter. Du siehst, was der Zachäus macht, er räumt zu Hause groß auf, und dann heißt es, in diesem Haus ist Heil widerfahren, und die Geschichte geht weiter. Zachäus lebt weiter, denn der Name Zachäus wäre nicht in der Bibel erwähnt, wenn der Zachäus nicht zur Gemeinde gekommen wäre. All die Namen, wo Jesus jemand berührt hat, wo Jesus jemand geheilt hat und ihre Namen in der Bibel stehen, das sind später in der Gemeinde Leute gewesen, in der Nachfolge Jesu. Die kannte man, der Zachäus, dieser Oberzöllner, was der liebe Heiland an ihn getan hat. Ich muss heute in deinem Haus eingehen und Gast bei dir sein. Und dort kommt die Seele erst zur Ruhe, wo Jesus Gast ist. Nicht nur, komm Herr Jesus und segne unser, was wir bereitet haben und so weiter. Und wenn du Gast bist, dann kannst du wieder gehen. Gäste können nicht mehr gehen. Gäste bleiben nie bei einem lang zu Hause. Aber Jesus wollte nur einmal für ein paar Sekunden Gast sein im Haus des Zachäus. Wer Gott folgt, riskiert seine Träume, setzt seine Pläne aufs Spiel. Ja, die Geschichte geht weiter. Wenn die Israeliten mit Feinden zu kämpfen haben, sagt Gott hier, sollten sie sich nicht fürchten, nicht einmal, wenn sie in der Unterzahl sind, Minderheit sind, zu wenig sind. Sie sollen mit Gottes Hilfe rechnen. Nicht Heer und die Masse, nicht durch Heer und so weiter, sondern durch den Heiligen Geist, durch den Engel Gottes geschehen die Siege und die Triumph im Reich Gottes. 5. Mose 20, Vers 1 bis 8. Wer gerade ein Haus oder ein Weinberg gekauft hat oder in Kürze heiraten wollte, oder sollte, oder geheiratet hat, sollte nicht an kriegerischen Auseinandersetzungen teilnehmen. Warum? Weil er sonst abgelenkt wird. Auch ähnlich, wegen vom Krieg sind, er ist befreit von der Kampfmoral, denn es würde sonst die Kampfmoral schwächen. Immer zu Hause, was macht mein Weib, was macht meine Ochsen, was macht mein Weingut. Wer was hat, der soll seine Arbeit tun. Deshalb hat Jesus auch verlangt, sagt los, alles was ihr habt und folgt mir nach. In 5. Mose 20, Vers 3, da lese ich hier noch, Israel höre zu, Kind Gottes höre zu. Ihr zieht heute in den Kampf gegen eure Feinde. Euer Herz verzage nicht, fürchtet euch nicht, das gilt für die Christen auch heute. Erschreckt nicht und lasst euch nicht grauen vor ihnen, denn der Herr, euer Gott, geht mit euch. Den sieht ihr natürlich nicht, aber er geht mit euch. So wie du gehst, so schnell und so langsam. Und fürchtet euch nicht, ich streite für euch mit euren Feinden. Ich bin da, um euch zu helfen, fürchtet euch nicht. Die Sache geht weiter. Du darfst dich nicht vor dem Leben fürchten, was kommt morgen. Viele Menschen haben Angst schon an das Datum, an der Kalender. 5. Mose 21 erinnert Moses noch an ganz wichtige Gesetze für das persönliche Alltagsleben. Der Mann soll für seine Frau und Familie sorgen. Frauen sollen mit Respekt behandelt werden und so weiter. Moses spricht über die Scheidung noch. Das steht alles nicht im Gesetz drin. Du sollst nur die Ehe nicht brechen, aber jetzt ist es praktisch ausgelegt. Außerdem, der Ehemann durfte seinen erstgeborenen Sohn nicht enterben, seine Rechte nehmen, was ihm zusteht, und auf den anderen Sohn übertragen, weil er süßer ist, weil er lieber ist wie der Jakob, so ein Müttersöhnchen, oder weil er den Erstgeborenen zu wenig liebte. Und deswegen hat sich der Absalom aufbegehrt. Weißt du, Jesus hat all die Sünden des Volkes Gottes auf sich genommen, die Dummheiten, was die Könige, Priester, die Israeliten gemacht haben, all diese Sünden, was von 5. Buch Mose ab bis Maleachi getan worden sind, hat Jesus auf sich genommen. Absalom hat gegen den David rebelliert. Er sagt, was? Diesen Bastard, diesen Salomo, den lässt du König werden? Ich bin der Ältere. Mir steht es so. Oder Adonai. Verstehst du? Den anderen Sohn, aber den nicht dem Weib auf der Hethiterfrau hier, diese Heiden, dem steht es nicht zu. Und das war, was Gott hier verboten hat. All das, was Gott dem Moses und das verkündigt hat und Moses verkündigt hat, das alles haben die Israeliten getan. Auch der König David, auch seine Böcke wurden geopfert. In Israel gab es viele Gesetzesübertretungen. Und es war nicht alles Gold, was dort glänzte. Israel, 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 Israel. Ein Hauptanliegen des Gesetzes von 5. Mose 21 bis 25 ist, schützt die Armen, die Schwachen in der Gesellschaft, beutet sie nicht aus durch die Mächtigen. Eine weitere Auslegung der Gesetze war Umgang mit fremdem Eigentum. Wenn ein Tier entlaufen ist, das ist mir zugelaufen, ich kann nichts dafür. Das Reh, das Schaf oder der Ochse, der ist gerade zu mir gekommen. In Indien ist raffiniert am Abend, da laufen die Kinder mit einem Grasbüschel durch die Stadt und versuchen die Kühe auf ihr Hof zu lotsen, denn auf dem Hof, wo die Kuh ist, darf gemolken werden. Verstehst du? Und sie ist mir zugelaufen. Ja, oder verlorene Kleidung, wenn du was gefunden hast, verlorene Kleidung. Das sollst du zu dem Eigentümer zurückgeben, wenn du weißt. Oder, interessant ist, auch Tierschutz steht in der Bibel, 5. Buch Mose. Da heißt es, man soll die Muttervögel schützen. Weil Israel ist ein Durchzugsgebiet für die Zugvögel, die Muttervögel. Dann gab es Bauvorschriften, wie man baut, wie man Acker und Garten anbaut. In 5. Mose 22 finden darunter auch Gesetze über Personen, in verschiedenen sexuellen Beziehungen oder wenn jemand geschädigt wird durch irgendjemand, wie da verfahren wird. 5. Buch Mose behandelt auch falsche Anschuldigungen oder Vergewaltigungen, was auch alles war. Das gab es, denn die Juden waren nicht besser wie alle anderen Völker auch. Weitere Gesetze, 5. Mose 23, da wurde die Tempelprostitution verboten. Da wird geregelt die Rechte von Sklaven, die Verzinsung von Darlehen. Man solle keine Zinsen nehmen, wenn man einem gläubigen Menschen was leiht. Moslems machen bis heute das noch. Die nehmen von Moslems keine Zinsen, die nehmen Zinsen nur von den Christen. Warum? Aber die Christen, die saugen einen regelrecht aus. Die Verzinsung von Darlehen, die Gelübde. Man sollte kein Gelübde machen, wo man nicht halten will und kann. Darlehen, auch für niemand sich hingeben und sagen, ja, ich übernehme die Verantwortung für das und das. Wenn du das nicht kannst, sollst lassen. Auch von Mundraub, in der Bibel steht auch was von Mundraub. Wenn du Hunger hast, durch die Lande gehst, du darfst essen, auch von der Frucht mittendrin im Garten des Nachbarn. Das ist erlaubt, bis du satt bist, aber nicht erntest, dass du das sammelst und mit nach Hause nimmst, aber essen darfst du unterwegs. Auch Quarantäne, was Quarantäne ist, auch damals kannte man Quarantäne, wenn ein Priester über Friedhof gegangen ist, das war 7 Tage unrein. So, Quarantäne, dann wie man Witwen und Waisen behandelt, die nicht versorgt sind, dass man den Arbeiter den gerechten Lohn gibt, jeder Arbeiter ist seines gerechten Lohnes wert, da wird das zwischenmenschliche Zusammenleben geregelt. Gott duldet keine Ausbeutung. Für Gott ist Kapitalismus ein Gräuel. Kommunismus natürlich auch. Ist auch Materialismus. Gott will eine gerechte Behandlung des Menschen. 5. Mose 26 spricht noch über Opfergaben, damit Gott einen segnet. Es sollte immer mit Danksagung gebracht werden. Und wenn du vor Gott kommst, du sollst vor Gott nicht mit leeren Händen kommen. Wenn du vom lieben Gott etwas haben willst, hab was in der Hand, dass du ihm geben kannst und damit er dir was zurückgeben kann. Austausch. Und dann wird gesagt, von den Erstlingsfrüchten des Feldes, wenn du die erste Ernte erntest, die erste Ernte gehört Gott. Und so wie die erste Ernte ist, Gott geweiht, ist die ganze Ernte Gott geweiht nachher. 5. Mose 26 von Vers 5. Bei jeder Opferung soll der Mensch sprechen, der Jude jetzt, der fromme Jude, die wenigsten sind es, in aller Liebe. Mein Vater war ein Aramäer, dem Umkommen nahe und zog hinab nach Ägypten und war dort ein Fremdling mit wenigen Leuten und wurde dort ein großes Volk und zahlreiches Volk. Aber die Ägypter behandelten uns schlecht und bedrückten uns und legten uns einen harten Dienst auf. Da schrien wir zu dem Herrn, zu dem Gott unser Väter. Und der Herr erhörte unser Schreien und sah unser Elend, unsere Angst und Not und führte uns aus Ägypten mit mächtiger Hand, mit ausgestrecktem Arm, mit großen Schrecken durch Zeichen, Wunder und brachte uns an diese Stätte hier vor dem Jordan und gab uns dieses Land, darin Milch und Honig fließt. Er soll Gott preisen. Und nun bringe ich die Erstlinge der Früchte des Landes, das du, Herr, mir hier im Land Kanaan gegeben hast. Kapitel 28. Das ist hochinteressant, soll das wirklich lesen und wirklich auswendig lernen am besten. Da werden die ganzen Vorteile und Nachteile des Gehorsams angesprochen, die Konsequenzen des Ungehorsams detailliert hingestellt. Wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorchst und gehorchen wirst, wirst du, ja, in allem, was du tust und so weiter, wirst du Gott zum Höchsten über alle Völker werden. Da wirst du König werden, der Höchste. Und weil du der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorsam gewesen bist, werden über dich kommen all die Segnungen. In meiner Bibel, in der modernen Übersetzung heißt es, und der Segen wird dich übernehmen, wie eine Welle. Du wirst ein Wellenreiter. Der Segen wird dich übernehmen. Und diese Segnungen, die dich dann übernehmen sollen, ist Wohlstand. So viele Christen denken, Christen müssen arm sein. Das ist katholisch. Das ist aus dem Mönchtum, arm sein. Jesus war nicht arm. Jesus hat sogar Sachverwalter, Kassenwart gehabt in seiner Gemeinde, dass der Jude sogar Geld gestohlen hat oder wusste nicht mehr, wie viel Geld wir haben. Der hat es gar nicht gezählt, dem war es gar nicht wichtig. Wenn du Gott dienst, hast du mehr als genug. Die Segnungen umfassten hier, was Moses aufzählte, Sicherheit und Frieden in Land und Stadt, Fruchtbarkeit bei Menschen, bei Tieren und Feldfrüchten, regelmäßigen Regen, Überfluss sowie Reichtum, so wie Prestige im Volk, du wirst Ansehen haben, hielten sich die Israeliten aber nicht an die Vereinbarung Gottes. Das ist ja eine Vereinbarung Gottes. Wenn ich mich bekehre, ich vereinbare mit Gott. Ich mit Gott. Ich mache eine Vereinbarung. Und wenn ich diese Vereinbarung einhalte, geht es mir gut. Wenn ich sie nicht einhalte, habe ich Pech gehabt. Und da heißt es weiter, wird auch noch aufgezählt, sie würden immer größere Not erleiden, wenn ich nicht einhalte. Sie würden Verlust von Frieden haben. Sie werden keine Sicherheit haben. Da werden sie alles Mögliche zu Hause haben, Hungersnot und Entbehrungen. Die Bevölkerung wird schrumpfen. Schau Deutschland an. Deutschland stirbt eines Tages aus. In aller Liebe. Die Viehbestände werden abnehmen. Verwirrung und Frustration wird beginnen. Wahnsinn und Verzweiflung, Krankheit und Dürre, militärische Niederlagen, soziale Niederlagen, Armut kommt unter das Volk, Unterdrückung und Gefangenschaft. Jedes vorstellbare Übel wird kommen. Und du liest hier dann weiter, Kapitel 28, Vers 63, und wie ich der Herr zuvor euch Gutes zu tun versprochen habe und euch mehren wollte und so weiter, so werdet ihr von nun an, ich werde dafür sorgen, euch umzubringen und zu vertilgen. Schrecklich. Ich werde sorgen, sagt der lebendige Gott, euch umzubringen und zu vertreiben und zu vertilgen, und ihr werdet hinausgerissen werden aus dem Lande, in das du jetzt hineinziehst und einnehmen sollst. Und ist es so wichtig, das Volk sagt, ja, wir gehorchen, aber solange nur der Schrecken da ist, solange Moses noch lebt, solange sie das noch in die Ohren haben. Und der Herr hat euch bis zu diesem heutigen Tag noch nicht ein Herz gegeben, das verständig wäre. Noch nicht gegeben. Warum? Die müssen erlöst werden durch Jesus Christus. Ihr habt Augen und seht nicht, Ohren und hört nicht. Und er drängte das Volk zu einer neuen Verpflichtung. Wir wollen uns Gott verpflichten. Ja, damit du trittst in den Bund des Herrn, deines Gottes, und unter den Eid, den der Herr, dein Gott, dir heute auferlegt, dass er dich heute zum Volk über sich erhebe und so weiter. Und wir wollen Gott nachfolgen und das tun, was Gott geschworen hat, und das annehmen und das akzeptieren. Aber Gott sagt, ich kenne euren Ungehorsam. Ihr seid ein halsstarriges Volk. Ist das nicht schrecklich, was Gott über einen denkt? Ihr seid sture Böcke. Siehe jetzt schon, während ich noch bei euch lebe, seid ihr ungehorsam gewesen gegen den Herrn. Wie viel mehr nach meinem Tod? 5. Mose 31, Vers 27. Moses erwartet, dass Israel nicht den Weg gehen wird, dass sie Gott gehorchen, sondern sie werden in die Gefangenschaft gehen, in die Verbannung gehen. Das kündigt er an. Er kündigt Jesus an. Gott wird nach mir, nach meinem Tod, einen Propheten aufwecken wie mich. Den sollt ihr hören. Dem sollt ihr gehorchen, Jesus. Einen größeren Propheten. Mohammed glaubt, er wäre das gewesen. Aber das ist nicht wahr. 5. Mose 18, Vers 15. Die Völker, die ihr vertreibt, hören auf Magier und Wahrsager, doch euch hat der Herr, euer Gott, das verboten. Zu Wahrsager und Zeichendeuter gehen Horoskope lesen und weiß der Teufel noch was. Er wird euch einen Propheten geben wie mich, einen Mann aus eurem Volk. Den sollt ihr hören. Den sollt ihr hören. Wenn wir weiter die Stimme des Herrn, unseres Gottes, hören, gehen wir zugrunde, haben sie selber schon zugegeben. Wenn wir die Stimme unseres Gottes hören, gehen wir zugrunde, wir liegen falsch. Wir liegen regelrecht falsch. Und wenn die Juden behaupten, wir haben Gott gesehen, Gott gehört, die liegen falsch, die gehen zugrunde. Der Herr antwortete damals, die Israeliten haben recht, wir gehen zugrunde. Ich will ihnen noch auch in Zukunft einen Propheten senden, wie dich, Moses. Hab keine Angst. Ich werde immer wieder versuchen, jemand zu versammeln. Auch die Propheten. Wie oft wollte ich euch versammeln und ihr habt es nicht gewollt? Jesus sagt, wer euch hört, der hört mich. Wer mich sieht, der sieht auch den Vater. In 5. Buch Mose wird das Leben des Moses abgeschlossen. Er ist 120 Jahre alt geworden. Er wurde müde und konnte, ja, wie er sagte, nicht mehr aus- und eingehen. Wahrscheinlich hat er einen Rollstuhl gehabt. Er konnte nicht mehr ein- und ausgehen. Er bestätigte, dass jetzt sein Josua hier sein Helfer wird und das Volk ins neue Leben hineinführen wird, weiterführen wird, dieser Josua. Vor allem Israeliten, sagte er zu Josua, seid getrost, und Josua auch, ganz besonders Josua, sei getrost und unverzagt, denn du wirst dieses Volk in das Land bringen, das der Herr ihren Vätern geschworen hat, um ihnen zu geben, und du wirst ihnen unter ihnen das Land austeilen. Die Geschichte, das Leben, die Sache Gottes geht weiter. Bleibt nicht bei Moses stehen, bleibt nicht beim Abraham stehen, bleibt nicht beim Jakob stehen, bleibt nicht beim den Patriarchen stehen, bleibt auch nicht bei Matthäus stehen. Die Sache Gottes geht weiter. Halleluja. Herr, du hast damals den Josua, den Jesus eingesetzt, damit die Sache weitergeht. Du hast ihn ermächtigt, ihm Vollmacht gegeben. Und so ermächtigst du auch uns, weiterzugehen, im Namen Jesu weiter zu handeln, weiter zu wirken. Und du sagst, ich habe bis hierher gewirkt und ich will, dass ihr weiterwirkt. Bald kommt die Nacht, wo niemand mehr wirken kann. Wir sind in den letzten Zügen der Weltgeschichte und wir sind berufen, das Reich Gottes zu bauen. Das Reich Gottes geht weiter mit uns oder ohne uns oder mit der Gemeinde, die wir angehören, oder ohne die Gemeinde, ohne der Kirche oder wem auch immer. Gott braucht das alles nicht. Gott kann genug Menschen mobil machen, weltweit, dass die Sache weitergemacht wird. Und mir war es damals so groß, als die Kirchen versagten, dann kamen diese Hippies, diese Jesus People, und die haben den großen Kirchen vorgemacht, dass man heute noch mit Jesus leben kann, anders mit Jesus leben kann. Herr Jesus, du wirst Menschen erwecken, auch wenn die anderen Christen einschlafen und eingeschlafen sind. Du wirst Menschen erwecken, die deine Sache fortsetzen, und die Fortsetzung folgt in Jesu Namen. Amen.